Bevor es gleich mit dem Podcast losgeht, kurz mal nachgefragt. Zahlt ihr eigentlich Gebühren für euer Girokonto? Ich finde ja, auf Kontoführungsgebühren kann man gut verzichten. Deshalb wird dieser Podcast auch von der Sparda Bank Hamburg präsentiert. Dort gibt's nämlich das kostenlose Gehaltskonto für 0 Euro. Mein Tipp? Jetzt mit nur wenigen Klicks online oder in der Filiale zur Sparda Bank Hamburg wechseln und Gebühren sparen. Und nun geht's los mit dem Podcast. Präsentiert von der Sparda Bank Hamburg.
HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
Nur ein 1:1 gegen spielerisch überlegene Nürnberger. Ist das zu wenig für den Aufstieg? Darüber wollen wir heute diskutieren, in unserer neuen Folge von HSV, wir müssen reden. Ein Spieler, der extra für mehr Offensivgefahr geholt wurde, aktuell aber gar keine Rolle spielt, ist Immanuel Ferrei. Warum findet Steffen Baumgart keinen Platz für ihn? In unserem zweiten Teil des Podcasts sprechen wir mit einem, der Ferrei so gut kennt wie kaum ein anderer und der auch genau weiß, wie man ihn jetzt anpacken muss. Doch zuvor analysieren wir die allgemeine Lage beim HSV. Wir, das bin zum einen ich, Stefan Walter, und an meiner Seite diskutiert der nie verletzte Henrik Jakobs fleißig mit. Moin Henrik.
Eine wunderbare Einleitung mal wieder, Stefan. Vielen Dank. Leider als Spieler zu oft verletzt und auch kein Führungsspieler, das hatten wir letzte Woche schon. Aktuell nicht verletzt, aber auch nicht mehr so häufig im Einsatz. Ich arbeite auf meinem nächsten Einsatz Dienstagabend in der Kieler Straße in der Soccerhalle hin und freue mich aber jetzt erstmal auf diesen Podcast mit dir.
Also jedes Mal, wenn ich dich lobe, dementierst du direkt alles wieder. Von daher werde ich nächstes Mal einen etwas raueren Ton einschlagen.
Ja, rauer Ton ist immer gut. Ja. Damit kriegt man mich.
Ja, aber tatsächlich sind beim HSV aktuell einige verletzt. Und selbst für den viel gelobten Kader sind das dann möglicherweise aktuell ein paar Ausfälle zu viel. Oder wie hast du das Spiel am Wochenende gegen Nürnberg gesehen?
Gegen Nürnberg auf jeden Fall. Da hat man dann doch schon gemerkt, gerade wenn Jonas Meffert und Sebastian Schonlau fehlen, die beiden Achsenspieler, dazu natürlich noch Robert Glatzel, der aber ja ohnehin noch länger ausfällt, dann kriegt der HSV schon Probleme in der Struktur. Das war, glaube ich, relativ deutlich zu sehen mit der neu formierten Abwehr. Gerade Moritz Heyer hinten dann als Abwehrchef, der hat ein Jahr lang quasi gar nicht gespielt, musste dann die Abwehr organisieren. Ja, mit Perrin an seiner Seite, mit dem er noch nie vorher zusammengespielt hat. Da hat man dann einfach schon gemerkt, das waren zu viele Umstellungen. Dazu kam ein sehr, sehr starker Gegner. Also der SFC Nürnberg hat mich wirklich beeindruckt, gerade spielerisch, technisch, offensiv stark. Hatte ich so nicht erwartet, obwohl man ja natürlich die Ergebnisse vorher kannte. Also für mich Nürnberg auf jeden Fall nach diesem Spiel einer der Mitfavoriten auf den Aufstieg, wenn die so weitermachen. Und der HSV muss natürlich jetzt gucken, dass er wieder in die Spur findet. Meffert, Schonlau sind jetzt wieder dabei. Das ist ja erstmal schon mal ein gutes Zeichen. Andererseits fällt Ludovit Reis jetzt aus. Der hat zwar jetzt auch keine gute Saison gespielt bisher. Trotzdem ist er natürlich prinzipiell ein wichtiger Spieler für den HSV. Der fällt jetzt bis zur Winterpause aus mit einer schweren Muskelverletzung. Und Steffen Baumgart muss da jetzt Lösungen finden. Denn am Freitag in Braunschweig braucht er auf jeden Fall einen Sieg. Ich glaube, noch ein Unentschieden. Dann wird es hier schon etwas ungemütlich. Eine Niederlage sollte er sich am besten gar nicht erlauben. Und bin gespannt, wie er dann jetzt auch den Ausfall von Ludovit Reis kompensiert. Also Immanuel Ferrei, über den werden wir ja gleich auch noch etwas intensiver sprechen, ist mit Sicherheit ein Kandidat, der da jetzt diese Rolle möglicherweise einnehmen könnte oder jetzt vielleicht dann auch mal wieder seine Chance bekommt. Und schauen wir doch mal.
Ich finde tatsächlich interessant, welche große Rolle auf einmal die Verletzung von Ludovit Reis einnimmt. Ich meine, vor ein paar Wochen hat er eigentlich gar keine Rolle gespielt, saß auf der Bank, war auch kein Leistungsträger mehr. Seine Formschwäche fiel wirklich allen auf, hat viele Bälle verloren. Jetzt auch im Pokal hat er zwei Gegentore, also beide Gegentore verschuldet beim SC Freiburg. Jetzt aktuell spricht man natürlich viel über seinen Ausfall, weil einfach auch so viele andere Spieler ausfallen und weil natürlich jeder gesehen hat, dass sie tatsächlich, also der HSV tatsächlich nach seiner Herausnahme etwas eingebrochen ist ab der 30. Minute. Trotzdem aus meiner Sicht sind die Offensivprobleme mit am größten aktuell. Natürlich fehlt da ein Bobby Glatzel, der auch im Kombinationsspiel fehlt. Also Davy Selke kann ihn natürlich nicht ersetzen, was das Verarbeiten von Bällen betrifft. Also da hat er schon technische Schwierigkeiten auch, Schwierigkeiten, die Glatzel so in der Form nicht gezeigt hat. Ja, Bobby war auch einer, der auch mal dribbeln konnte, der an Spielern vorbeigezogen ist, der sich halt fallen lassen mitgespielt hat. Also das ist sicherlich aus meiner Sicht zumindest so mit die größte Problematik jetzt auch im Spiel gegen Nürnberg. War ja offensiv eigentlich fast gar nichts zu sehen. Wenn Heuer Fernandes nicht 10 teilweise herausragende Paraden zeigt, dann gewinnt Nürnberg auch das Spiel, die mich genauso wie dich auch überrascht haben. Ja, aber wie siehst du die Offensive? Jetzt hat Baumgart ja versucht, Königsdörfer mal auf der Bank starten zu lassen, damit er dann wenigstens noch einen treffsicheren Stürmer einwechseln kann. Ist das ein Modell, das auch in den kommenden Wochen zu tragen kommen könnte? Oder sollte er lieber die besten Spieler, sprich auch Königsdörfer, von Anfang an spielen lassen?
So ein Trainer sollte immer die besten Spieler aufstellen, die ihm zur Verfügung stehen. Und ich finde, der HSV hat immer noch sehr, sehr viel Offensivpotenzial, auch ohne Robert Glatzel. Also natürlich ist er schon jemand, der gerade vorne den Unterschied ausmacht. Allerdings Davy Selke ist ein jahrelanger erfahrener Bundesliga-Stürmer, der jetzt auch schon seine Tore gemacht hat. Und ich glaube, das Problem war eher jetzt so dahinter. Spieler wie Adam Karabetz, auch wenn er jetzt dieses Tor vorbereitet hat, seine 5. Torvorlage schon, oder auch Marco Richter, die ja eigentlich dann so das Spiel nach vorne treiben müssen, kommen noch nicht so richtig, finde ich, in die Spur. Gerade Richter, weiß ich auch nicht, was mit ihm los ist. Also mit Sicherheit einfach Pech auch noch dabei mit seinen Abschlüssen.
Trifft immer wieder den Pfosten.
Genau, er versucht es. Ich finde, er ist auch fleißig, er will. Das sieht man schon, aber da merkt man dann auch, dass er im letzten Jahr wenig gespielt hat. Da fehlt ihm einfach der Spielrhythmus, das Selbstvertrauen. Ja, dann ist die zweite Liga halt auch einfach eine unangenehme Liga. Da spielt man nicht einfach mal so als Bundesligaspieler auch und kommt dann automatisch auf seine Tore. Das merkt auch Marco Richter gerade. Trotzdem hast du immer noch links Dompe, du hast Königsdörfer auf der Bank, Jatta hat gar nicht gespielt. Ja, Sahiti, der war jetzt verletzt, aber über den spricht man irgendwie gar nicht. Für den hat man auch viel Geld ausgegeben, der kommt jetzt wieder zurück. Also der HSV hat immer noch sehr, sehr viel Offensivpower. Und ich finde, grundsätzlich ist es eher so diese Spielweise des HSV in dieser Saison, die etwas defensiver ist. Man steht grundsätzlich besser, auch wenn man jetzt gegen Nürnberg viel zu viele Torchancen hat zugelassen. Man erzielt allerdings sehr, sehr viele Kontertore. Also der HSV hat die meisten Kontertore geschossen in dieser Saison und hat ja auch insgesamt die meisten Tore erzielt. Von daher eigentlich immer noch eine offensiv starke Mannschaft. Ja, und das wird auch so bleiben, auch ohne Robert Glatzel. Und man muss da einfach jetzt gucken, dass man vielleicht die Spielart auch insgesamt wieder etwas offensiver ausrichtet. Denn ich habe ja auch jetzt den Eindruck gehabt, immer wenn man auch Bälle gewonnen hat, der Weg nach vorne ist dann schon sehr, sehr weit. Und wenn du dann auch Spieler hast, die nicht so in Top-Verfassung sind, auch körperlich, ich finde, Karabetz bringt noch nicht so die Dynamik mit und auch nicht die Physis, um 90 Minuten zu marschieren. Da hat er schon noch irgendwie, finde ich, seine Probleme. Aber ja, gerade jetzt in Braunschweig, eine Mannschaft, die sehr, sehr tief auch immer steht, eine sehr konterstarke Mannschaft, wird interessant, wie dann der HSV dieses Spiel angehen wird.
Ja, Steffen Baumgart hatte ja jetzt offensichtlich den Plan, vor allem über Dompe, oft über die linke Seite zu kontern und für Umschaltmomente zu sorgen. Er kritisierte dann hinterher, dass er gar nicht verstanden hat, warum man diese Waffe nicht genutzt hat gegen Nürnberg. Tatsächlich war Dompe weitgehend aus dem Spiel genommen. Aber das, was du sagst, ist natürlich auch richtig, dass man häufig 60 Meter alleine schon mal Abstand zum gegnerischen Tor hatte und die Wege dann einfach sehr weit sind. Diese Spielweise ist ja jetzt schon häufiger aufgefallen, gerade nach eigener Führung. Sie ist allerdings nicht häufiger gut gegangen, muss man auch sagen. Der HSV hat jetzt in dieser Saison in 11 Spieltagen 3-mal schon eine Führung verspielt, also am Ende nicht gewonnen. Das war gegen Hertha der Fall, in Elversberg, alle erinnern sich, und jetzt eben gegen Nürnberg. Ist dieser taktische Ansatz von Steffen Baumgart gerade nach eigener Führung aus deiner Sicht zu defensiv?
Ja, man hat schon den Eindruck, ja, weil ja, eigentlich gerade nach Führung müsste dann dieser Spielansatz eigentlich der Mannschaft total entgegenkommen, wenn man dann dem Gegner etwas mehr den Ball überlassen kann und selbst in die Kontermomente kommt. Allerdings muss man dann natürlich auch die Tore machen. Also es gab in allen Spielen dann Möglichkeiten, auch das zweite Tor zu machen, jetzt gegen Nürnberg, auch wenn es wenige Chancen waren. Aber ich erinnere mich da an die Szene, wo Muheim von Dompe links schön freigespielt wird. Er kann vielleicht sogar selbst schießen, spielt dann den Pass in die Mitte. Selke kommt nicht ganz ran. Das wäre dann das 2-0 gewesen, meine ich. Und dann ist so ein Spiel dann auch wahrscheinlich entschieden, auch wenn Nürnberg trotzdem immer noch stark war. Und solche Momente gab es auch in Elversberg oder am zweiten Spieltag gegen Hertha, als es dann auch 1-1 ausgegangen ist am Ende. Ja, ich bin auch noch so ein bisschen am Rätseln, was jetzt so die richtige Philosophie für den HSV ist, weil man hat jetzt 2,5 Jahre lang unter Tim Walter kritisiert, dass man zu viele Chancen zugelassen hat, zu hoch stand, keine Restverteidigung hatte. Die hat man jetzt und jetzt gibt es diese Problematik, dann zu Torchancen zu kommen. Von daher muss man irgendwie da einen Mittelweg finden und ja, wenn es aber immer so einfach wäre, dann glaube ich, hätte der HSV das dann auch schon gelöst. Ja, schauen wir mal. Ich glaube, von Spiel zu Spiel muss man da gucken, was dann auch der Gegner anbietet. Das finde ich wiederum gut, was Steffen Baumgart diese Saison macht, dass er da sich auch nach dem Gegner ausrichtet und dann auch immer wieder einen eigenen Matchplan entwickelt. Grundsätzlich, mir ist die Spielweise etwas zu defensiv und auch zu passiv dann nach Führung. Ich glaube, Steffen Baumgart mag das Wort nicht, passiv. Er sagt, sie sind dann halt einfach etwas defensiver. Aber gerade bei der Qualität, die der HSV hat, muss da einfach mehr kommen und auch gerade in den Heimspielen dann gegen Gegner wie Nürnberg.
Wobei Heuer Fernandes, und ich glaube, da wird ihm Baumgart auch nicht widersprechen, Heuer Fernandes hat ja selbst auch von einem passiven Verteidigen gegen Nürnberg gesprochen. Also Steffen Baumgart mag das Wort ja vor allem nicht, weil er da rein interpretiert, dass man seinen Spielern unterstellt, eben nur abzuwarten. Und genau das kritisierte Heuer Fernandes. Das war gegen Nürnberg sicherlich das Problem. Also es fehlte auch an Intensität. Blicken wir nach vorne aufs Braunschweig-Spiel. Da kehren jetzt mit Jonas Meffert und Sebastian Schonlau zwei wichtige Führungsspieler zurück. Ist dadurch mehr Spielkontrolle und auch eine andere Spielweise des HSV zu erwarten?
Auf jeden Fall, gerade mit Sebastian Schonlau hinten im Spielaufbau ist er einfach sehr, sehr wichtig. Als erster Spielmacher sozusagen im Zusammenspiel auch mit Daniel Heuer-Fernandes und mit Miro Muheim ist das einfach ein anderer Spielaufbau, als wenn Lukas Perrin dann da zusammen mit Moritz Heyer das lösen muss und Jonas Meffert dann auch als erste Anspielstation, um das Spiel dann nach vorne zu verlagern, genauso wichtig. Die beiden sind sehr, sehr ballsicher, auch wenn jetzt Schonlau gerade in dieser Saison schon ein paar Aussätze auch hatte und ja, keine gute Saison spielt, merkt man jetzt dann trotzdem, wenn er fehlt, gerade seine Pässe so nach vorne, die Steilpässe, da hat er schon immer viele gute Momente. Jonas Meffert genauso, er fällt immer wenig auf und trotzdem ja, antizipiert er einfach sehr viel. Das kann man immer wieder beobachten. Lukas Poreba jetzt hat er die Rolle dann auch eingenommen, nicht ganz so wie Meffert das spielt. Ich finde, er hat es auch ganz okay gemacht. Daniel Efatli dann natürlich auch auf der Position von Meffert im defensiven Mittelfeld war stark, aber es ist dann einfach ein anderes Spiel, wenn Schonlau und Meffert da in der Mitte sind und von daher glaube ich, werden die dem HSV auch wieder mehr Spielkontrolle geben.
Also Schonlau und Meffert sollen dem HSV mehr Halt geben. Ich stelle jetzt mal eine provokante Frage, aber muss Steffen Baumgart dieses Spiel schon gewinnen, um eine Trainerdiskussion zu vermeiden? Es wären dann ja im Falle eines Unentschiedens oder einer Niederlage bereits das dritte sieglose Spiel in der Liga in Folge, das vierte Pflichtspiel sieglos in Folge.
Es ist natürlich immer die Frage, wer diese Diskussion dann führt, also unter den Fans mit Sicherheit. Da wird ja jetzt schon auch immer wieder relativ kritisch diskutiert, wenn man mal so in Foren reinliest. Natürlich sind da immer Emotionen dabei nach so einem Spiel gegen Elversberg oder gegen Nürnberg. Wenn man dann so eine schwache zweite Halbzeit spielt, natürlich wird dann der Trainer kritisiert. Entscheidend ist dann, was so hinter den Kulissen beim HSV die Verantwortlichen diskutieren. Stefan Kunz glaube ich nicht, dass er da jetzt schon anfängt zu zweifeln. Im Aufsichtsrat, glaube ich, wird man traditionell beim HSV schon etwas schneller nervös. Wenn man sich jetzt vorstellt, das Spiel am Freitag in Braunschweig geht verloren, dann wird es automatisch Diskussionen geben, das ist doch klar. Also gerade nach diesen letzten Spielen steht Steffen Baumgart dann natürlich dann unter Druck, aber noch ist das Spiel ja nicht gespielt und ich erinnere mich, vor dem Spiel in Düsseldorf haben wir auch schon ähnlich gesprochen und dann hat der HSV da ganz überzeugend gewonnen. Also man muss natürlich jetzt auch nicht von Woche zu Woche die immer wieder in die Diskussion geben, aber ist ja klar, der HSV will aufsteigen, der HSV muss auch jetzt endlich mal aufsteigen. Das weiß auch Stefan Kunz, das weiß Steffen Baumgart und Steffen Baumgart weiß auch, wenn er in Braunschweig verliert, dann wird natürlich über ihn diskutiert. Dafür ist er auch zu lange schon im Geschäft.
Von dem anvisierten Zwei-Punkte-Schnitt, von dem man immer wieder im Volkspark spricht, den man wahrscheinlich braucht, um am Ende aufzusteigen, ist der HSV aktuell 3 Zähler entfernt. Im Falle eines sieglosen Spiels in Braunschweig würde der Rückstand eben oder der Abstand zur Zielmarke noch weiter anwachsen. Warum kommt der HSV aus deiner Sicht in dieser Saison bislang noch nicht so richtig ins Rollen, obwohl ja alle über diesen Kader schwärmen?
Boah, sehr, sehr gute Frage. Sage ich jetzt, um ein bisschen Zeit zu gewinnen, um
zu überlegen. Sagt man eigentlich immer nur, wenn man keine Antwort parat hat. Ne?
Ja, und ich glaube, es gibt auch vielleicht noch nicht so die richtige Antwort. Also es gibt dann unterschiedliche Gründe, natürlich. Hier und da Verletzte. Insgesamt wird ja immer der große Kader gelobt, aber so ein großer Kader bringt natürlich dann auch potenzielle Probleme mit sich. Also wenn wir jetzt gleich auch über Emanuel Farai sprechen, eigentlich prinzipiell ja als Unterschiedsspieler auch aus Braunschweig geholt. Man hat sich sehr viel von ihm erhofft, spielt aktuell gar keine Rolle. So einer sitzt jetzt auf der Bank und ist natürlich unzufrieden und bringt da möglicherweise auch eine schlechte Stimmung in die Mannschaft. Ich glaube jetzt nicht grundsätzlich, dass in der Mannschaft eine schlechte Stimmung ist, aber du hast natürlich dann immer mal wieder viele Spieler, auch vorher Ludovic Reis in der Phase, wo er nicht gespielt hat, die dann etwas Frust schieben und du brauchst jetzt so in der Mannschaft auch eine gewisse Dynamik, um so eine Saison zu spielen, so ein großes Ziel dann auch zu schaffen. Da brauchst du eine richtig gute Gruppendynamik. Ich glaube, das haben alle Aufsteiger die letzten Jahre immer gehabt. Beim HSV hat man das selten gesehen. Ich würde sagen, so in der Zeit unter Tim Walter gab es da eine große schon Geschlossenheit in der Mannschaft. Allerdings dann auch nicht diesen ganz breiten Kader, den man jetzt hat. Und ich würde jetzt noch nicht sagen, dass das das Problem ist. Also ich glaube, wenn man jetzt auf die Tabelle guckt, ist immer noch alles drin. Ich habe mal gestern auch geguckt, wie so die letzten Jahre waren. Also vor 3 Jahren, im ersten Jahr von Tim Walter, das war das einzige Jahr, wo der HSV weniger Punkte hatte, 1 Punkt weniger. Allerdings am Ende der Saison war man ganz, ganz dicht dran am Aufstieg mit der Relegation gegen Hertha. Also es ist jetzt auch eine Momentaufnahme. Natürlich muss der HSV sich steigern, um dann auch den Aufstieg zu schaffen. Und er muss jetzt aber auch nicht offensiv so spektakulär spielen, wie es vielleicht phasenweise mal möglich war, aber er muss besser spielen und er muss vor allem die Spiele gewinnen. Also ich glaube, es ist in allen Spielen möglich gewesen, vielleicht mal abgesehen von dem Spiel in Hannover, da war der HSV wirklich dann auch die schwächere Mannschaft. Ansonsten ja, gab es eigentlich in jedem Spiel die Möglichkeit, das Spiel auf seine Seite zu ziehen und das hat der HSV dann halt oft nicht geschafft oder zu oft nicht geschafft, dann auch das Potenzial in Ergebnisse umzuwandeln und ja, ich gebe doch mal direkt den Ball weiter zu dir. Siehst du noch andere Gründe, warum es aktuell nicht so gut läuft?
Ja, ist in der Tat schwierig. Ich habe schon das Gefühl, dass der Ausfall von Glatzel die Mannschaft eben sehr, sehr hart trifft. Das ist jetzt auch wenig überraschend. Der ist nun mal der beste Torjäger. Ich fand aber auch schon vorher, und wir haben es ja auch schon mehrfach thematisiert, dass sich der HSV schwer tut im Erspielen von Torchancen. Das Thema ging dann immer mal wieder oder geriet immer mal wieder etwas in den Hintergrund in den Spielen, in denen sie einfach viel getroffen haben. Aber wenn man sich zum Beispiel die reinen X-Goals-Werte anschaut, dann ist der HSV da nur Mittelmeister Liga. Sprich, sie erspielen sich nicht in jedem Spiel die klaren Tormöglichkeiten. Sie sind einfach nur sehr effizient und das ist vielleicht auch ein großer Unterschied zu den vergangenen Jahren, als sich der HSV häufig sehr viele hochkarätige Torchancen rausgespielt hat, allerdings sich im Verwerten dieser Möglichkeiten schwer getan hat und dann natürlich unter Tim Walter auch sich immer zu viele Gegentore, zu viele einfache Gegentore gefangen hat. Von daher finde ich schon, dass man offensiv präsenter spielen muss, mehr auch diese offensive Power zum Tragen kommen muss, weil ich auch nach wie vor finde, dass der am besten besetzte Mannschaftsteil die Offensive ist. Es ist für mich eben nicht die Abwehr, die solide ist, aber mehr eben nicht, sondern es ist für mich die Offensive und man hat da viel Qualität und ein Mann, der ja zum Beispiel auch offensiv Lücken aufreißen könnte, der auch prädestiniert eigentlich ist für das von Steffen Baumgart praktizierte Umschaltspiel, über den haben wir heute schon mehrfach gesprochen, das ist Emanuel Farai. Und da stellt sich ja schon die Frage, warum kommt er eigentlich nicht zum Zug? Was ist das Problem? Vielleicht auch mit Baumgart, vielleicht mit der Spielweise, vielleicht mit dem Spieler selbst in seinem Verhalten, aber warum zündet Emanuel Farai die Saison nicht? Was denkst du?
Ja, da gibt es auch verschiedene Gründe. Einer ist mit Sicherheit der, dass Steffen Baumgart nicht unbedingt auf ihn setzt. Das hat man schon gemerkt, als Baumgart beim HSV Trainer wurde. Da war jetzt Farai nicht der zentrale Spieler, auf den er gesetzt hat. Da waren dann andere Spieler wie Ransford Königsdörfer zum Beispiel, die dann eine Chance bekommen haben, in denen er was gesehen hat. In Farai, ja, hat er vielleicht nicht den Spieler gesehen, den er für seinen Fußball braucht. Und Farai ist natürlich ein besonderer Spieler, also der bringt was Besonderes mit, der braucht aber auch einen besonderen Umgang, also das hat man ja in Braunschweig gesehen, da war er der Unterschiedsspieler, da war aber auch der Spieler, auf den vieles zugerichtet oder ausgerichtet war und da konnte er mit allen Freiheiten ausgestattet auch viel riskieren, was er ja auch für sein Spiel braucht. Er ist jetzt keiner, der sich so in einer Mannschaft unterordnen kann und ist jetzt aber auch nicht so der Typ Fußballer, auf den Steffen Baumgart, glaube ich, unbedingt steht. Und das merkt natürlich so ein Spieler wie Farai auch. Das sieht man ja auch allein schon an den Einsatzzeiten. Gerade jetzt im Pokal, wo man dachte, jetzt kommen Spieler wie Farai dann mal zum Zug, hat er gar nicht gespielt. Also das war dann schon eine große Überraschung und zeigt dann natürlich auch einfach, dass er nicht bei Baumgart die allergrößten Pluspunkte hat. Generell dazu kommt natürlich dann auch jetzt seine Nationalmannschaftszeit, die vielen Reisen nach Suriname und zurück. Er kommt dann oft in den Länderspielpausen. Das ist jetzt ja auch schon die dritte Länderspielpause. Erst kurz vor den Spielen wieder zurück und dann ist ja klar, dass er da nicht die allererste Wahl bei Baumgart ist. Und man muss aber auch sagen, in den Spielen, in denen er jetzt reinkam, hat er auch nicht mehr das gezeigt, was er kann. Immer mal so phasenweise, auch jetzt gleich gegen Nürnberg die erste Aktion, wo er da an zwei Gegenspielern vorbeizieht, fast einen Elfmeter rausholt, es war dann ja nur ein Freistoß. Das sind so diese Momente, wo er sein Potenzial zeigt, diese Tempo-Dribblings, diese langen Schritte, diese Dynamik, die er dann auch hat. Und das zeigt er dann aber auch zu selten. Und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass er merkt, dass er vielleicht nicht die ganz großen Chancen jetzt unter Baumgart bekommt. Und so ein Typ wie Farai, der braucht einfach sehr, sehr viel Vertrauen. Natürlich, das sagt man bei vielen Spielern, aber bei ihm wahrscheinlich noch im Besonderen. Und ich glaube, das ist einfach keine große Liebesbeziehung zwischen Steffen Baumgart und Emmanuel Farai. Bin aber jetzt gespannt. Ludwig Reis fällt aus, jetzt in Braunschweig. Könnte er dann vielleicht mal eine Chance bekommen, gerade bei seinem Ex-Club, glaube ich, ist er richtig heiß und könnte mir vorstellen, dass er da eine gute Wahl ist, gerade weil Karabetz und Richter zuletzt einfach auch nicht überzeugt haben.
Ja, also Emmanuel Farai wirkt nicht glücklich beim HSV in seiner aktuellen Phase, aber am Freitag, du hast es gerade schon angesprochen, wird seine Motivation sicherlich hoch sein im Duell bei seinem Ex-Club Eintracht Braunschweig. Und das nehmen wir zum Anlass, um etwas mehr über den Spielertypen Emmanuel Farai zu erfahren. Und deswegen haben wir einen Gast eingeladen, der seine Entwicklung maßgeblich gefördert hat. Denn unter Michael Schiele war Farai ein Leistungsträger bei der Eintracht. Herzlich willkommen, Michael Schiele.
Ja, hallo, hallo in den Norden.
Ja. Wo erreichen wir Sie denn gerade?
Tatsächlich zu Hause, im Schwäbischen, im Süden, bei mir zu Hause in Dorfmorgingen, bei Neresheim, Halen, Heidenheim, ist vielleicht auch unser
Begriff. Und tatsächlich, wenn ich Sie jetzt so höre, das ist mir vorher gar nicht aufgefallen, haben Sie ja doch einen schwäbischen Dialekt, den haben Sie wahrscheinlich im Norden in Braunschweig etwas abgestellt oder passiert das automatisch?
Also man passt sich ein bisschen an, aber komplett auf ein ganz, ganz reines Deutsch habe ich es dann doch nicht geschafft. Die haben mich aber verstanden in Braunschweig. Aber wenn man natürlich jetzt viel im Süden und viel im Schwäbischen unterwegs ist, dann ist man dann wieder voll drin. Aber man konnte sich anpassen und man musste sich auch anpassen, weil wenn man dann komplett Schwäbisch gesprochen hat, dann war es wie Englisch oder Spanisch oder Fremdsprache.
Dann können Sie ja gleich mal erzählen, wie Sie in Ihrem Jahr mit Manuel Farai gesprochen haben. Deswegen haben wir Sie ja eingeladen. Wir wollen mit Ihnen über seine Situation sprechen. Sie haben ihn kennengelernt in Braunschweig, haben ihn ein Jahr begleitet in seinem ersten Profijahr. Und ich war damals dabei am ersten Spieltag in Braunschweig. Da hat der HSV dann seinen Start damals in das Zweitliga-Jahr gegeben. Für Sie war es das erste Zweitligaspiel, ein richtig starkes Spiel der Eintracht. Ich erinnere mich, ich glaube, in der ersten Halbzeit allein schon vier Großchancen. In der zweiten Halbzeit ging es so weiter. Sie sind da an der Seitenlinie richtig verzweifelt schon. Und Manuel Farai hat da ein super Spiel gemacht, ist richtig aufgefallen. Ich glaube, einmal die Latte noch getroffen. Erinnern Sie sich noch an dieses Spiel? Sehr gut, wahrscheinlich schon.
Did you think you'd be hearing a holiday ad this early? We know, it's early. But planning ahead is essential before heading into one of the busiest seasons of the year. Beat the rush with Minted, a curated marketplace to discover unique Christmas and holiday cards, gifts, and seasonal decor from artists and makers around the world. Whether it's sharing family milestones on your holiday card, the feeling of finding the perfect present, or decorating your home for cozy gatherings ahead, the holidays are about embracing connection with your people. Bring your traditions to life with independent art and design this holiday season. Use code PODCAST for 20% off Minted holiday cards and gifts.
Ja, auf jeden Fall. Das war das erste Zweitligaspiel. Ein Jahr vorher hatten wir sie schon im Pokal. Da waren wir auch ganz, ganz nah dran, wenn ein Glatzl nicht gewesen wäre. Aber der drückt die halt rein. Aber das Spiel, der erste Spieltag war, also von uns bis auf die Punkte, war phänomenal. Wir hatten, keine Ahnung, in der ersten Halbzeit 8-1 Torschüsse wahrscheinlich, hatten alles getroffen und natürlich auch ein Heuer Fernandes damals. Wir haben generell ein super Spiel gemacht. Manu ist da nochmal rausgeragt in dem Spiel. Manu Farai mit seiner Dynamik, mit seiner Schnelligkeit, mit seinen Abschlüssen auch. Und ja, so hat er dann immer wieder auch Spiele gemacht, natürlich in die ganze Saison. Oh, waren auch mal schwächere dabei, aber Ja, super Spieler für uns. Ist später gekommen, weil sie auch gefragt haben, wie die ersten Sachen dann mit ihm waren oder wie wir gesprochen haben. Ich denke, wir haben sehr viel gesprochen miteinander. Er hat auch natürlich sehr viel mitgebracht, hat ja auch schon Bundesliga trainieren dürfen, dann immer Dortmund, hat einen Kurzeinsatz gehabt, hat da in der dritten Liga auch seine Akzente gehabt und viel ausgetauscht, viel mitgegeben, glaube auch, und war immer ein super fairer Austausch mit auch mal Sachen, wo vielleicht nicht in die Öffentlichkeit gehören, was jeder dann so von sich gegeben hat, aber war sehr, sehr offen und konstruktiv vor allem.
Ja, in dem Spiel, das Sie gerade beschrieben haben, ist Manu Ferreira, auch Jonas Bolt und Klaus Costa dann auf der Tribüne aufgefallen. Also ehrlicherweise ist er einfach jedem aufgefallen, auch jedem Sky-Zuschauer. Das war natürlich schon klar sichtbar. Jetzt anderthalb Jahre später, ich habe gerade eben nochmal nachgeschaut, er hat in dieser Saison, stand er an den ersten 11 Spieltagen erst 779 Spielminuten in der zweiten Liga auf dem Platz. Nur zweimal in der Startelf. Das ist natürlich weit weg von dem, was er sich selbst vorstellt. Hätten Sie es gedacht, als Sie hatten ihn da damals auch trainiert in Braunschweig, als er weggegangen ist von der Eintracht, dass er eineinhalb Jahre später in Hamburg ja für ihn wirklich eine schwere Zeit jetzt aktuell hat?
Also damals, wo das jedem aufgefallen ist oder vielen aufgefallen ist, da haben wir ja auch noch fast Angst gehabt, dass er noch bis zur Wechselperiode, als er wegwechselt oder im Winter schon wegwechselt, weil da schon immer was da war, aber ja, sehr, sehr gut gemacht. Ja, der Manu, das. Dass es sich so schwer tut, dass es sich auf jeden Fall ein bisschen umgewöhnen muss oder anpassen muss, auch an die Spielweise natürlich. Wir haben schon eher aus einer tieferen Organisation gespielt, mit viel Dynamik nach vorne, mit dem, was er auch auszeichnet, mit seinen Triplings, die ja natürlich jedem aufgefallen sind. Die waren ja so spektakulär, dann wie er an 2, 3 über 40, 50, 60 Meter dann auch mal vorbeigegangen ist und hat aber trotzdem auch noch eine Übersicht gehabt für den Mitspieler. Und jetzt in Hamburg, das hat man ja auch unter dem alten Trainer dann immer wieder mal auch gehört, dass er nicht so risikoreich spielen soll, dass er genauer spielen soll, dass er eher noch mehr Ballbesitz spielen soll. Letztendlich habe er sich dann letztes Jahr, glaube ich, schon auch durchgesetzt, also hat er auch viel Spielzeit gehabt und vor allem auch seinen Teil dazu beigetragen in der Offensive mit vielen Scorerpunkten, mit Toren, mit Vorbereitungen. Dann war es ja auch, jetzt habe ich da noch mehr verfolgt, letztes Jahr so, dass über außen, glaube ich, einige verletzt waren. Da war auch irgendwie mal im Austausch mit jemand aus Hamburg, da habe ich gesagt, dann könnten wir auch mal außen spielen lassen, das ist nicht seine Paradedisziplin. Hat er dann auch gespielt und auch ein Tor vorbereitet über rechts, glaube ich. Also von dem her, ja, warum es jetzt das Jahr genau nicht so bei ihm läuft. Sie haben ja auch, oder ihr habt ja auch gerade die Spielminuten angesagt. Mich wundert selber immer, wir hatten auch mal Austausch. Vielleicht ist irgendwie das Klima nicht gerade so gut oder ist irgendetwas Trainer, Mannschaft oder Trainer, Spieler. Bin ich aber zu weit weg, um das zu oder einschätzen oder da irgendeine Aussage treffen zu wollen. Er hat jetzt auch die Nationalmannschaft, ist er öfters mal unterwegs, vielleicht, dass er sich dann in der Länderspielpause mehr aufdrängen könnte, fehlt ihm ein bisschen. Für uns kann ich nur sagen, war es ein sehr, sehr wichtiger Spieler. Und wenn er auf dem Platz war, dann hat der Gegner sehr, sehr, sehr viel Respekt gehabt. Aber in Hamburg hat er natürlich auch sehr viel mehr Konkurrenz, was man sagen muss, ganz, ganz, ganz klar.
Ja, die hatte er auch im letzten Jahr schon und da ist er allerdings richtig gut in die Saison gestartet. Also gleich sein erstes Spiel für den HSV war zu Hause dieses spektakuläre 5:3 gegen Schalke. Da hat er auch ein richtig gutes Spiel gemacht, gleich das erste Tor vorbereitet und alle dachten so, wow, das könnte so ein prägender Spieler werden für den HSV. Dann hatte er allerdings in der Hinrunde auch viele Verletzungsprobleme, erinnere ich mich. Also gleich dann nach dem zweiten Spieltag war er dann so angeschlagen und kam so irgendwie schwer wieder zurück und dann auch wieder in seine Form rein. Ich glaube, das ist auch eine Problematik, die ihn auch in Braunschweig begleitet hat, oder? Dass er hier und da mal ein paar Wehwehchen hatte.
Das stimmt. Der hatte dann mal so einen ganz ungewöhnlichen, komplizierten Muskelverletzung auch am Oberschenkel, das dann auch sehr, sehr lange gedauert hat, also von vor der Winterpause, vor Weihnachten bis in die Saisonvorbereitung im Winter auch wieder rein, wo uns natürlich auch sehr geschmerzt hat, wobei da auch noch andere verletzt waren. Vielleicht durch die Dynamik.
Send peace, love and joy to your loved ones this season with a minted photo holiday card designed by an independent artist. Use code PODCAST for 20% off your order.
durch auch sehr viel Kontaktverletzungen oder Kontakte von Mitspielern oder Gegenspielern, wo er einstecken müssen hat, dass er dann schon auch die ein oder andere Verletzung mehr hat. Er ist ein robuster Spieler, er macht auch was für sich. Also er guckt nach seinem Körper, an dem kann es jetzt nicht unbedingt liegen. Ist jetzt aber auch kein, hat jetzt auch nicht nur 60 Kilo auf den Rippen. Das sieht man ja auch, dass da schon ein Paket dahinter ist, wo man erstmal in Bewegung bringen muss. Aber ein sehr, sehr, sehr schneller Spieler auch und wendiger Spieler.
Ja, das fand ich auch interessant, was Sie eben erzählt haben, dass Sie ja in Braunschweig aus einer defensiveren Ordnung gekommen sind und gerade dann mit seiner Dynamik, mit seinen großen Schritten, ja eigentlich auch der perfekte Spieler war für dieses Konterspiel, weil Steffen Baumgart ja eigentlich ähnlich spielt jetzt beim HSV in dieser Saison. Er hat ja seine Spielweise etwas verändert, eine etwas defensivere Grundordnung. Der HSV erzielt viele Kontertore. Da würde eigentlich, denkt man, Ferrei perfekt dann reinpassen mit seiner Spielweise. Allerdings muss man auch sagen, die Einsätze, die er jetzt hatte, klar, ein bisschen Pech gehabt, gleich am zweiten Spieltag gegen Hertha, der Freistoß, es wäre das 2-0 gewesen, er trifft den Innenpfosten, im Gegenzug kriegt der HSV das 1-1. Also es waren jetzt noch nicht so die Momente auch auf seiner Seite. Dann natürlich, wie Sie schon gesagt haben, die langen Länderspielreisen nach Suriname. Da kommt er dann nicht so ganz frisch wieder zurück und da setzt dann Steffen Baumgart natürlich nach so einer Länderspielpause vielleicht eher auf andere Spieler. Zuletzt Marco Richter, Adam Karabetz, auch zwei Zehner, Spielmacher, ähnliche Spielertypen wie Ferrei. Das kommt wahrscheinlich auch dazu. Diese Konkurrenz hat er in Braunschweig nicht, oder? Da war er quasi der Unterschiedsspieler und alles war auf ihn ausgerichtet, oder?
Es war viel auf ihn ausgerichtet, alles, ne? Da ist er auch mal von der Bank gekommen, wo man vielleicht das Gefühl hatte, dass er in den letzten 30, 40 Minuten seinen Stempel dann draufdrücken muss oder dass man ein bisschen mehr Platz dann auch bekommt, wo er dann zum Tragen kommt oder er zum Tragen kommt oder noch mehr zum Tragen kommt. Aber natürlich, dass er jetzt beim Hamburg auch mit der ähnlicheren Spielweise nicht so zur Geltung kommt, ja, sind manchmal auch Nuancen. Hat den, wie ihr gerade gesagt habt, den Pfosten leider nur getroffen, hat vielleicht nicht so die Scorerpunkte und dann sind halt auch gleich andere da, wie Richter, Reba oder über außen Dompe und Jatta, wo vielleicht dann das Quäntchen Glück, gehört ja immer auch dazu, mal gehabt haben, ein Tor vorbereitet haben oder defensiv dann nochmal anders gearbeitet haben und somit auch dann den Vorsprung da haben. Ich glaube aber trotzdem, dass er sich auf Sicht, wenn er sich wohlfühlt, auch durchsetzen kann auf jeden Fall.
Vielleicht können Sie ja einmal so den Spielertypen Manuel Ferrei skizzieren und wie man ihn auch als Trainer anpacken muss, damit er eben auch sein Leistungslimit erreichen kann. Wenn ich ihn aus Braunschweig richtig in Erinnerung habe, da ist er ja auch schon zum Beispiel durch eine nicht ganz so optimale Passquote aufgefallen. Die lag ja, glaube ich, bei 56% am Ende der Saison und trotzdem waren natürlich seine Scorer da. Für mich war das ein Indiz dafür, dass er die maximalen Freiheiten auf dem Platz braucht und die bekommt er ja zum Beispiel beim HSV nicht. Steffen Baumgart legt großen Wert auf Spielkontrolle. Also wie muss man diesen Spielertypen Manuel Ferrei anpacken? Muss man ihm die Freiheiten einfach gewähren? Wie muss man kommunikativ auch mit ihm umgehen? Wie haben Sie mit ihm damals gearbeitet?
Ja, Kommunikation, ich glaube, möchte ja jeder Spieler haben, egal ob alt, jung, stark oder weniger stark oder mit seinen Attributen, was auch jeder hat. Es ist schon so, dass man gewisse Disziplin gegen den Ball haben wollte, dass ich auch von ihm gefordert habe, dass er auch dann immer verbessert hat. Ich weiß eine Sache, ich glaube, gegen Club damals, dann wollte eigentlich mussten rausholen in der Halbzeit, dann habe ich den genommen unter vier Augen auf den Kabinengang und dann hat er gleich gefragt, was soll ich anders machen defensiv? Und dann haben wir schon gedacht, ja okay, will er nochmal und danach macht er halt die Tore, damit wir das Spiel auch gewinnen. Und das ist auch wieder so ein Indiz gewesen, dass man gute Kommunikation hat und dass man schon dann auch anpacken können haben. Aber jetzt auf das auch nochmal zurückzukommen, dass er nach vorne auch seine Freiheiten haben muss, weil er einfach ein Freigeist dann auch ist, weil er Lösungen kreieren kann, die jetzt nicht alle Spieler bei uns drin gehabt haben. Trotzdem musste er auch immer sein defensives Konzept mit Disziplin, mit Arbeit, mit Zweikampfverhalten musste er auch einbringen. Wir hatten eine gute Kommunikation. Wir waren mal Kaffee trinken. Wir waren mal in den Katakomben bei uns in Braunschweig, wo wir dann auch Video gemacht haben, oder auch an neutralen Orten. Aber das haben wir eigentlich, oder das habe ich dann schon mit vielen, allen Spielern so gehandhabt. Der, wo es wollen hat, der das aber nicht so gebraucht hat, dann natürlich nicht, aber das waren dann die wenigsten. Und ich glaube schon auch manchmal eine harte Ansage, aber immer mit dem, ja, in dem Wortlaut drin, dass man ihn auch braucht, dass man ihn streichelt, dass man er den Unterschied auch machen kann. Und das hat dann letztendlich gut funktioniert.
Stichwort Kommunikation. Er ist ja auch ein Typ, der gerne viel von sich preisgibt, so auf seinen Social-Media-Kanälen. Bei Instagram ist er sehr aktiv. Wie haben Sie das so in Ihrer Zeit in Braunschweig auch erlebt? Das, sowas fällt natürlich auch auf. Ich glaube, solange man Leistung bringt, wird das dann auch akzeptiert von Mitspielern. Gab es da vielleicht auch mal eine Thematik, dass Sie sagen mussten, Manu, ein bisschen weniger vielleicht mal ist auch ganz gut, gerade ja, wenn man jetzt noch so jung ist und neu in der Mannschaft ist?
How often do you check in with your people? With Minted, turning your iPhone family photo into a Christmas or holiday card has never looked better. Use code PODCAST for 20% off your order.
Ja, gab es schon auch Momente, wo man dann mal darüber sprechen müssen hat. Das sind dann auch so Sachen, wo wir vielleicht intern bleiben. Aber generell ist es so, dass die Mannschaft und dass wir gute Teamstruktur hatten auch. Die Mannschaft wusste auch, dass sie Manu benötigt, um Spiele zu gewinnen. Aber die haben dann auch nicht alles geduldet. Viele haben sie dann auch selbst gereinigt. Also Reinigungsprozess innerhalb der Kabine oder dann mal ein erfahrener Spieler wie Fesic, wie Utscha auch ihn auf die Seite mal genommen, dass er vielleicht ein bisschen weniger in der einen oder anderen Aktion oder in der einen oder anderen Situation auch vielleicht posten soll. Und wenn es dann halt zu viel geworden ist, mal vielleicht oder zu viel, die wollen ja viel, machen ja viele sowas. Und aber in vielleicht in falschen Situationen, wenn man so sagt, dass ich mich dann schon auch eingeklinkt habe, dann normal mit ihm gesprochen habe und die Kommunikation hat dann allen recht gegeben, weil er es dann auch eingesehen hat und abgestellt hat. Dass man sowas nicht, oder ich bin da kein Typ, wo das ganz verbieten möchte, wird man ihn ja auch einschränken oder was nehmen. Und ich glaube dann auch, du kriegst dir das auch nicht mehr zurück, was wir alle dann auch benötigt haben.
Ja, der Unterschied ist, glaube ich, wirklich, dass er in Braunschweig am Ende sportlich eine Schlüsselrolle eingenommen hat und hier in Hamburg eben noch nicht. Und deswegen ist es hier möglicherweise ein etwas größeres Thema oder es wird eben auch kritisch gesehen. Das ist natürlich kein Grund, warum er nicht auf seine Spielzeit kommt, aber eben auch ein Teil der Geschichte von Manuel Ferrei beim HSV. Sie haben ihn gerade als Freigeist auf dem Platz geschildert, gleichzeitig allerdings auch als lernfähig, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Gerade so mit den Gesprächen in der Halbzeitpause, wenn er dann auch auf Sie zugegangen ist und meinte, was kann ich defensiv besser machen? Wie kriegen wir das jetzt alles unter einen Hut? Ist er generell ein Spieler, der sich verändern kann spielerisch, was er ja tun muss beim HSV, um auf mehr Spielzeit zu kommen? Oder muss Steffen Baumgart mehr auf ihn zugehen? Also wie kriegen wir Manuel Ferrei in ein funktionierendes HSV-Konstrukt rein?
Ja, ich denke, Stefan wird da schon auch mit ihm sprechen und er weiß es, er hat noch mehr Erfahrung, er weiß, wie er mit den Spielern umgehen muss. Ich kann nur von uns da sagen, dass er auf jeden Fall lernfähig ist, dass er viel da angenommen hat, sei es defensiv, sei es auch offensiv, sei es Laufwege, aber auch er sehr wissbegierig war und vor allem, er hat auch schon immer, also nicht bei allen Situationen, aber hat schon, wenn er die Szenen dann nochmal gesehen hat oder er hat es schon im Spiel mitbekommen oder er hat es dann zu Hause auch nochmal angeschaut, was ja auch viele Spieler machen, dass er schon wusste, dass da er anders laufen müssen hätte, dass er früher passen müssen hätte, dass das nicht sein Niveau dann auch war, was er da vielleicht gezeigt hat und somit er sich selber auch sehr gut da reflektieren können hat. Und das ist ja schon mal eine gute Gabe und somit denke ich oder nee, ist es eigentlich klar, dass er sich auch noch weiterentwickeln wird und dass er sich auch noch beim HSV anpassen wird oder dann, ich habe ja vorhin schon mal von Durchsetzen gesagt, dass er sich auch durchsetzen möchte vor allem, weil er möchte sich mit den Besten messen und bei den Besten möchte er auf seinem Niveau auch wieder der Beste sein und von dem her, das ist schon ein sehr gutes Attribut und ein Charaktermerkmal.
Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass er auf jeden Fall sehr viel Potenzial hat, auch nochmal eine Liga höher zu spielen. Er hatte ja auch schon vor seinem Wechsel zum HSV Angebote aus der Bundesliga, hat er auch selbst verraten, dass er fast in die Bundesliga schon gewechselt wäre. Was denken Sie so perspektivisch, wann sehen wir Manuel Ferrei auch in der Bundesliga? Was trauen Sie ihm dazu?
Also ja, er kann Bundesliga spielen auf jeden Fall. Er braucht dann auch den passenden Verein dazu. Ich glaube aber trotzdem, dass es wahrscheinlich den einen oder anderen Bundesligisten auch geben, jetzt schon geben könnte, wo er seine Einsätze hat. Ist ja oft so, dass mal ein Spieler geholt wird, auch vielleicht so in die Bundesliga, wo er gerade in der zweiten Liga nicht so performt hat und einem da mal explodiert. Kann das sein? Also ich kann mir das gut vorstellen, dass der auch durch weniger Spiele jetzt beim HSV nach oben kommt, aber natürlich würde das ihn schon noch weiterbringen. Er muss spielen, das weiß er auch. Da würde er sich auch er muss mehr spielen. Da würde er sich auch selbst seine Gedanken machen, was dann der nächste Schritt für ihn am besten ist. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass er in 2 Jahren, spätestens in 2 Jahren auch in der Bundesliga spielen wird und da auch seine Einsätze hat.
Er muss mehr spielen, sagten Sie gerade. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit Ihnen zum Zeitpunkt, als Manu Ferreira zum HSV gewechselt ist. Da haben Sie gesagt, er ist ein Spieler, der den Unterschied ausmachen will. Wie sehr hadert er dann aktuell mit seiner Reservistenrolle?
Ja, das passt ihm nicht. Das passt keinem Spieler, wahrscheinlich, wenn er länger dann draußen ist oder wenn er nicht so seinen Stempel aufdrücken kann, wie er es gern hätte. Natürlich hat er jeder seine Baustellen auch, oder es gibt auch Gründe, warum er auf der Bank mehr Zeit verbringt, wie er wahrscheinlich spielt. Also gibt es Gründe dafür. Das wird er wissen zum Teil. Das würde ihm auch gesagt werden oder hat man ihm gesagt. Und es wurmt ihn maßlos, dass er nicht auf dem Platz steht. Und ja, da werden die beteiligten Personen wahrscheinlich mehr dazu sagen können.
Vielleicht steht er jetzt am Freitagabend sogar schon von Beginn an auf dem Platz. Ludovit Reis hat sich ja jetzt verletzt, dadurch wird ein Platz im Mittelfeld beim HSV wieder frei. Und auch in der letzten Saison sein erstes Tor hat er gegen Braunschweig gemacht, also vielleicht auch ein gutes Omen. Freitagabend, Braunschweig gegen den HSV, ich könnte mir vorstellen, da werden Sie auch sich das Spiel anschauen, oder?
Ja, schaue ich mir auf jeden Fall zu Hause dann am TV an. Ein interessantes Spiel, wird auch schwer. Also klar, gibt es einen Favorit, gibt es einen Außenseiter, was Braunschweig dann auch ist, aber es ist unangenehm, hat es auch jetzt gesehen, in Paderborn waren sie sehr unangenehm, die Braunschweiger hätten das Spiel wahrscheinlich auch auf ihre Seite ziehen müssen, anhand von den Chancen, und es wird dann, bin mal gespannt, wenn HSV gerade auch nicht so viel dabei will, Braunschweig will nicht so viel dabei, wer dann die Initiative da mehr übernimmt. Und ja, wird ein spannendes Spiel, Freitagabend, Flutlicht, ausverkauft. Cool.
Der HSV steht schon unter Druck, nicht nur wegen der 2:4 Pleite in Elversberg. Jetzt muss man es wieder auswärts bei einem vermeintlich kleineren Gegner richten, sondern auch aufgrund der Tabellensituation. Was ist Ihr Tipp? Wie geht's aus?
Ich glaube, Braunschweig steht auch unter Druck. Genauso, die müssen auch gewinnen, die anderen punkten auch. Nicht kontinuierlich, aber wenn man jetzt mal hinten die letzten 5 Plätze nimmt. Boah. Schwer. Also mit Braunschweig ist zu rechnen am Freitag.
Ja, okay.
Muss ich HSV warm anziehen, glaube ich.
Das nehmen wir mal so mit. Dann können Sie uns vielleicht abschließend noch verraten, wann mit Ihnen wieder zu rechnen ist auf der Trainerbank. Können Sie vielleicht jetzt schon verkünden, welcher Verein Sie verpflichtet hat?
Nee, das leider nicht. Oder ist nichts spruchreif. Ja, es waren immer wieder mal Gespräche da, es waren Anfragen da, hat aber auch nicht so gepasst. Mal auf der Seite, mal auf der Seite. Manchmal selber nicht oder hat nicht gepasst. Manchmal auf der anderen Seite natürlich auch. Aber natürlich möchte ich wieder ran. Es muss passen, es müssen Perspektiven da sein, egal in welcher Liga das dann ist. Dritte Liga aufsteigt, zweite Liga, bin ich für alles natürlich offen. Und bin schon auch ein Trainer, wo dann auch gewisse 1-2 Wochen dann mal oder so eine Vorbereitung hätte, aber unabhängig davon bin wieder heiß, bin wieder raus, und von dem her warten wir mal, was in der nahen Zukunft dann auch kommt.
Dann sind wir gespannt, wo wir Sie als nächstes dann sehen, und wir sind auch gespannt auf das Spiel am Freitagabend, Braunschweig gegen den HSV. Wir sind dabei und Sie sind am TV auch dabei. Für heute bedanken wir uns erstmal auf jeden Fall für Ihre Zeit und für Ihre Expertise. War sehr interessant, und ja, wir haben ein Auge, was dann Manuel Ferreira am Freitag in Braunschweig macht. Vielen Dank, Herr Schiele.
Ja, ich sage vielen Dank, und ich habe natürlich auch ein Auge auf Manu und auf das Spiel am Freitagabend. Danke euch.
Sehr gut. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Und wir hören uns wieder in der Länderspielpause nach dem Braunschweig, aber vor dem Schalke-Spiel. In Hamburg sagt man Tschüss, und bei uns heißt das auf Wiederhören.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.